Wir haben uns heute Morgen mit Kapitel 7 im Evangelium nach Johannes beschäftigt. Hier haben wir eine besondere Begebenheit, die sich damals ereignet hat, und zwar als in Jerusalem das Fest der Laubhütten gefeiert wurde. Im ersten Abschnitt werden wir daran erinnert, dass seine Brüder, also seine leiblichen Brüder, ihn aufgefordert hatten, hinaufzugehen zum Fest. Er aber weigert sich zunächst, weil eben seine Stunde noch nicht gekommen war. Später geht er dann auch hinauf nach Jerusalem. Es kommt dann wiederum zu Auseinandersetzungen zwischen dem Herrn und auch besonders den geistlichen Führern, aber auch mit dem Volke. Wir wollen heute Abend den letzten Abschnitt dieses Kapitels lesen, von Vers 37 ab und auch noch den ersten Teil von Kapitel 8. Da heißt es, Kapitel 7, Vers 37, an dem letzten, dem großen Tage des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürste, so komme er zu mir und trinke, wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geiste, welche die an ihn Glaubenden empfangen sollten, denn der Geist war noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Etliche nun von der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten: Dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten: Dieser ist der Christus. Andere sagten: Der Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, aus dem Samen Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Es entstand nun seinethalben eine Spaltung in der Volksmenge. Etliche aber von ihnen wollten ihn greifen, aber keiner legte die Hände an ihn. Da kamen nun die Diener zu den hohen Priestern und Pharisäern und sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten: Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten nun die Pharisäer: Seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemals von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Da sprach Nikodemus zu ihnen, der einer von ihnen war: Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworten und sprachen zu ihm: Bist du etwa auch aus Galiläa? Forsch und siehe, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Und ein jeder ging nach seinem Hause, Jesus aber ging nach dem Ölberg. Frühmorgens aber kam er wiederum in den Tempel und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm, im Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch auf der Tat selbst ergriffen worden. Im Gesetz aber hat Mose uns geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie ihn versuchend, auf dass sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und wiederum bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, ging sie ein jeder nach dem anderen hinaus, anfangend von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau in der Mitte. Als aber Jesus sich aufrichtete und außer der Frau niemand sah, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene, deine Verkläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: So verurteile auch ich dich nicht, gehe hin und sündige nicht mehr. Nur zur kurzen Erklärung, und zwar findet man diese Belehrungen von Kapitel 7, 53 bis Kapitel 8, Vers 11 in manchen Bibeln nicht. zum Beispiel auch, glaube ich, in der Lutherbibel, weil in manchen Handschriften dieser Abschnitt fehlt. Man war sich nicht ganz sicher, ob es nun inspirierte Schrift war, deshalb haben einige Bibelübersetzer diese Belehrung oder diesen Abschnitt weggelassen. Aber wir dürfen durchaus annehmen, dass er durchaus auch hier in den Zusammenhang hineinpasst, denn im nächsten Abschnitt nimmt der Geist Gottes diese Belehrungen wieder auf. Wir haben also hier einen Abschnitt, wo der Herr uns vorgestellt wird in seiner wunderbaren Gnade. Und gerade dieses Beispiel der Ehebrecherin darf ja auch eine große Hilfe sein, uns das etwas verständlich zu machen. Nun zu Kapitel 7, Vers 37, an dem letzten, dem großen Tage des Festes. Wir haben uns heute Morgen schon kurz daran erinnert, dass Laubhüttenfest war das letzte Fest in der sogenannten Festreihe in Israel. Es gab 7 Feste und diese 7 Feste hatten zweifellos auch eine prophetische oder tiefere heilsgeschichtliche Bedeutung. Es fing an mit dem Passafest, das Fest der Erlösung, der Befreiung, und das Laubhüttenfest war in dieser Reihenfolge dann das letzte. Es fand seinen besonderen Ausdruck darin, dass man an diesem Tag 8 Tage lang in Laubhütten wohnte. Und das war einmal auch eine Erinnerung, dass man nur vorübergehend Gäste gewesen ist in Ägypten, in diesem Knechtschaftshaus. Aber es erinnert auch an die Zukunft, wo Israel dann tatsächlich die Segnungen des kommenden Reiches Gottes erleben und genießen würde. Der 8. Tag war dann, wie man so oft sagt, ein gewisser Höhepunkt in diesem Festreigen hier in Jerusalem. Es gibt Überlieferungen aus der damaligen Zeit, wonach es auch gewisse zeremonielle Handlungen, besonders an diesen Festtagen, gegeben hat. Nach den Überlieferungen soll dann eine Prozession sich in Bewegung gesetzt haben. Die gingen dann entweder zu der Gionquelle oder zum Teich Siloa. Dort wurde dann Wasser geschöpft und das wurde dann hinaufgetragen in den Tempel und dort in ein entsprechendes Becken geschüttet. Dabei wurden dann besonders die Worte aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 12, gesungen oder vorgelesen. Ich denke, wir sollten dieses Kapitel einmal lesen. Es ist ein wunderbares Zeugnis, auch von den zukünftigen Segnungen. Es heißt in diesem Kapitel, und an jenem Tage wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt, dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Gesang. Und er ist mir zum Heil geworden. Und dann kommen diese Verse, die dann ganz besonders herausgestellt wurden. Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sprechen an jenem Tage, preiset den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern kund seine Taten, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist, besingt den Herrn der Herrlichkeit, hat er getan, solches werde kund auf der ganzen Erde. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Man kann sich schon vorstellen, dass hier so gewisse Zusammenhänge erkennbar wurden und dass der Herr diese Gelegenheit oder diese Möglichkeit damals dann wahrgenommen hat, indem er hier im Tempel dann diese Worte ausgerufen hat, die wir gelesen haben, und zwar Kapitel 7, Vers 38, da heißt es, wenn jemand dürste, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ein gewaltiges Angebot. Damals brachten die Priester dieses rein natürliche Wasser, ein Sinnbild von den kommenden Segnungen, die es im zukünftigen Reiche Gottes geben wird. Aber hier bietet der Herr ein Wasser an, das eine weit, weit höhere Bedeutung hat. Er bietet es an allen, die dürsten. Wenn jemand dürstet, auch hier dürfen wir zweifellos diese Belehrungen erkennen, dass es nicht um den rein irdisch-menschlichen Durst geht. Wir haben diese Belehrungen schon in Kapitel 4. Gib mir doch von dem Wasser. Da spricht der Herr von dem lebendigen Wasser. Und diese Frau ist tatsächlich interessiert an diesem Wasser, weil sie der Meinung ist, wenn ich davon trinke, wenn ich dieses Wasser habe, dann brauche ich nicht mehr hier zu diesem Brunnen zu gehen. Das waren rein menschliche Überlegungen. Aber hier merken wir auch, es geht um mehr. Es geht um das lebendige Wasser, was wirklich verkörpert ist in der Person des Herrn Jesus. Und wir haben hier fast den gleichen Ausdruck, wie wir ihn auch schon in Kapitel 6 betrachtet haben. Wir haben uns daran erinnert, dass es bei den Juden damals auf ein großes Unverständnis gestoßen ist, weil sie das einfach nicht verstehen konnten, wenn er sein Fleisch angeboten hat, wenn er sein Blut angeboten hat, das eine zum Essen, das andere zum Trinken. Nun rein menschlich kann man das auch sehr gut verstehen, dass damals die Leute der Meinung waren, das ist doch unmöglich, undenkbar, dass man sein Fleisch essen soll und kann oder sein Blut trinken kann. Aber wir haben hier den gleichen Ausdruck. Wer dieses Wasser trinkt, also es wird angeboten, man muss es trinken, man muss es in sich aufnehmen. Und was darunter zu verstehen ist, das wird hier dann auch im nächsten Vers tatsächlich erklärt. Und zwar in einer ganz einfachen, schlichten Weise. Und zwar, wer an mich glaubt, trinken gleich Glauben. Wir haben uns daran erinnert, so wie man etwas in sich aufnimmt durch das Essen, wie man etwas in sich aufnimmt durch das Trinken, so muss der Herr aufgenommen werden. Und zwar in unseren Herzen. Wir haben uns auch an die andere Stelle erinnert, die wir im Hebräerbrief finden, wo von dem Schmecken geredet wird. Da gab es Leute, die hatten geschmeckt. Die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Sie hatten geschmeckt die Gabe Gottes. Vielleicht ist es anzunehmen, dass sie sogar durch den Herrn gesund gemacht worden sind. Also sie haben schon etwas verspürt und etwas gemerkt, was der Herr war. Aber es kam nie zu diesem wirklichen Essen, zu dem Aufnehmen. Wie es Johannes am Anfang seines Evangeliums sagt, so viele ihn aufnehmen, das heißt tatsächlich hineinnehmen in unsere Herzen. Und hier haben wir diese Aufforderung jetzt noch einmal, wer an mich glaubt, das ist das. Wobei Glaube hier immer schriftgebunden sein muss. Eine ganz entscheidende Aussage, auf die hier der Herr selbst hinweist, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Natürlich sind es hier die alttestamentlichen Schriften zunächst, weil die neutestamentlichen ja überhaupt noch nicht damals geschrieben worden waren. Aber wir wissen auch in den alttestamentlichen Schriften wurde schon von der Notwendigkeit des Glaubens geredet. Ist es nicht die bekannte Stelle in Hebräer 11, die der Schreiber ja bekanntlich aus dem Alten Testament übernommen hat? Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Eine Aussage, die die Heilsgeschichte Gottes zu allen Zeiten bestimmt hat, wie die Schrift sagt. Die Schrift hat von ganz klaren göttlichen Grundsätzen geredet, von einem echten Glauben, der notwendig ist und der dann aber auch ganz entscheidende Auswirkungen und Folgen haben würde. Und davon spricht der Herr dann hier an dieser Stelle. und dem er sagt, aus dessen Leibe werden dann Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit wird eine besondere Bedeutung auch des Glaubens bezeugt und unterstrichen. Denn Glaube bedeutet überzeugt sein von der Größe des göttlichen Erlösungswerks. Glaube bedeutet Inanspruchnahme des göttlichen Heils, aber nie zum Selbstzweck, sondern was Gott uns schenkt, soll und hat Auswirkungen. Und hier wird es verglichen mit einem Strom, der sich gleichsam aus einem Menschen dann ergießen wird. Aus dessen Leibe wird etwas kommen, da wird sich etwas zeigen, da wird etwas sichtbar. Und er gibt dazu wiederum eine neue Erklärung, und zwar in Vers 39. Da heißt es, dies aber sagte er von dem Geist, den welche die an ihn Glaubenden empfangen sollten, denn der Geist war noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Diese Aussage bedarf vielleicht einer kurzen Erklärung. Er sagte dies von dem Geist, natürlich von dem Heiligen Geist. Denn der Geist war noch nicht. Das ist vielleicht so zu verstehen, dass der Heilige Geist als Person noch nicht auf diese Erde gekommen ist. Wir sind überzeugt, und die Bibel sagt das auch, dass der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit ist. Wir sprechen von der Trinität Gottes. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Heilige Geist war zu allen Zeiten wirksam. Der Geist schwebte über den Wassern, wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen. Der Heilige Geist befähigte schon im Alten Testament Menschen, Propheten im Blick auf ihre Aufgaben und ihre Dienste. Aber von einem Herniederkommen des Heiligen Geistes als Person auf diese Erde, davon wissen wir im Alten Testament nichts. Und hier kündigt der Jesus im Evangelium nach Johannes dieses Kommen des Heiligen Geistes an. Wenn wir den zweiten Abschnitt im Evangelium nach Johannes betrachten, wir werden das, so der Herr will, vielleicht nächstes Jahr tun, dann kommen wir an diese bedeutungsvollen Aussagen, wo der Herr von seinem Abschied redet, wo er die Jünger darauf aufmerksam macht, dass sie Traurigkeit hätten. An sich logisch verständlich. Der Herr war bei ihnen gewesen, nun stand er im Begriff, Abschied zu nehmen. Kapitel 14, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Er spricht von dem Vaterhaus. Aber dann spricht er auch davon, dass es gut ist, dass er weggehen würde. Denn wenn er weggehen würde, dann würde er den Heiligen Geist, den Sachwalter, senden. Diese Belehrungen finden wir besonders in Kapitel 14 und in Kapitel 16, und zwar in einer sehr ausführlichen Weise, wo von der Tätigkeit und Wirksamkeit des Heiligen Geistes geredet wird. Wir sind überzeugt, dass dieses Ereignis damals am Pfingsttage stattgefunden hat oder am Fest der Wochen. Also da kam der Heilige Geist, wir kennen den Bericht, jeder, der Apostelgeschichte 2 kennt, der weiß, was sich an diesem Tage ereignet hat. Es ist tatsächlich nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift das Herabkommen des Heiligen Geistes. Natürlich nicht so sichtbar, wie es bei dem Herrn war, der als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Der Heilige Geist nahm nicht menschliche Gestalt an. Aber er kam in die Herzen der Gläubigen. Er kam in die Gemeinde, in die Versammlung hinein. Das sind Belehrungen, die wir später auch in den Briefen finden. Und gerade Paulus hat diese wunderbaren Wahrheiten erkannt, und er beschreibt es auch und macht auch die Korinther darauf aufmerksam, dass sie das doch eigentlich wissen sollten und wissen mussten. Oder wisst ihr das nicht? Dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Oder wisst ihr nicht, dass ihr die Wohnstätte des Heiligen Geistes geworden seid? Ich denke, all diese Stellen bezeugen das mit besonderer Klarheit und Deutlichkeit, dass diese Aussage oder Ankündigung hier an dieser Stelle sich auf dieses Ereignis bezieht. Der Herr geht hier nicht näher darauf ein. Wenn wir in die Briefe hineinschauen, dann wissen wir, welche Wirksamkeit des Heiligen Geistes hervorgebracht wird, eben dadurch, dass man den Geist empfängt. Paulus spricht vom Versiegeln und all diese Dinge. Also wir merken schon, es ist eine ganz gewaltige Offenbarung, die hier angekündigt wird. Dies sagte er von dem Geist, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Hier haben wir die Verheißung des Heiligen Geistes. Und wer Christi Geist nicht hat, der ist auch nicht sein. Davon hängt übrigens das ewige Leben ab. Der Heilige Geist bewirkt die Wiedergeburt. Der Heilige Geist schenkt den Geist der Sohnschaft. All diese Dinge werden ja später auch im Einzelnen beschrieben. Nun, dass diese Aussage damals auch zu einer Spaltung innerhalb der Volksmenge geführt hat, kann man natürlich sehr, sehr gut verstehen. Da gab es die unterschiedlichsten Meinungen. Einige meinten, es ist tatsächlich der Prophet, der kommen sollte. Andere meinten, das ist der Christus. Aber es gab auch immer wieder solche, die das nun nicht anerkannten oder anerkennen wollten. Man kam mit entsprechenden Argumenten. Mit anderen Worten, die Meinung, die Ansichten, wer der Jesus ist, war unterschiedlich und ist unterschiedlich und bleibt unterschiedlich. Ich denke, diese Auseinandersetzung wird die Geschichte immer wieder bestimmen. Weil auf der einen Seite einfach eine Bereitschaft ist, die Botschaft anzunehmen. Und auf der anderen Seite ist Ablehnung. Und wer ablehnt, sucht immer Argumente, um die in irgendeiner Weise zu rechtfertigen, eine ganz logische Sache. Und das finden wir dann hier in diesem nächsten Abschnitt. Als erstes Argument wird hier vorgestellt, der kommt doch aus dem Samen Davids. Also man hatte schon eine gewisse Kenntnis. Man sprach davon, dass er in Bethlehem, dem Dorf, geboren werden würde, wo auch David herstammte. Aber er kam ja von Nazareth. Und da kam man in die Schwierigkeiten. Denn Nazareth, das sagen später auch die Schriftgelehrten und Pharisäer, das lag ja in einem ganz anderen Gebiet. Das lag ja in Galiläa. Also kam man jetzt doch etwas in Schwierigkeiten. Aber wenn man sich einmal der Mühe unterzogen hätte, der Sache genau auf den Grund zu gehen, dann hätte man ohne weiteres feststellen können, dass der Jesus nicht ursprünglich von Nazareth kam, sondern tatsächlich von Bethlehem. Das konnte man sogar nachweisen. Und die Heilige Schrift legt sogar ganz gewaltigen Wert auf diese Tatsache, dass er in Bethlehem geboren wurde. Wir wissen um die Umstände, Lukas beschreibt das sehr, sehr ausführlich. Und er erinnert auch daran, dass der Herr nach Matthäus aus dem Geschlecht Davids gekommen ist. Auch in dem anderen Geschlechtsregister oder in der Ahnentafel nach Lukas wird ebenfalls auf David hingewiesen, dass also der Herr aus dieser Ahnenreihe gekommen ist. Vielleicht verstehen wir auch etwas besser, warum wir in der Heiligen Schrift sehr viele Geschlechtsregister finden oder wie wir sagen Ahnentafeln. Für manche ist das etwas langweilig, wenn man diese Ahnentafeln im Alten Testament einmal nachliest, aber sie sind von entscheidender Bedeutung. Leben die Juden haben ganz gewaltigen Wert auf diese Ahnenreihen gelegt. Einmal, weil jeder Israelit aus einem bestimmten Stamm kam und jeder Stamm entsprechend auch besondere Verheißungen hat. Von daher war jeder Jude schon interessiert, genau zu wissen, zu welchem Stamm gehöre ich, welche Segnungen gehören wir, gehören mir oder gehören unserem Stamm. Andererseits war die Ahnentafel des Christus von ganz entscheidender Bedeutung. Übrigens gibt es in der Heiligen Schrift viele Ahnentafeln, aber es gibt nur eine, die man verfolgen kann von Adam bis auf Christus. Es gibt noch eine zweite Ahnentafel oder Geschlechtsnachweis, den man leider nicht so weit verfolgen kann, und das ist der Nachweis der Priesterschaft. Da gibt es auch einige Lücken. Aber die Linie des Christus kann man genau durch das Alte Testament hindurch verfolgen. Sie weist noch eine Eigenart auf, die es bei keinem Geschlechtsnachweis gibt. Und zwar ist sie die einzige Ahnentafel, die mit Zahlenangaben versehen ist. Also das fällt sofort auf. Wer sich einmal so mit dem Alten Testament beschäftigt, der merkt sofort, das ist etwas Besonderes. Da stehen auch entsprechende Zahlenangaben. Natürlich sind diese Zahlenangaben nicht absolut lückenlos, und es ist auch sehr schwierig. Es hat manche gegeben, die so eine Chronologie des Alten Testamentes aufgestellt haben, aber sie mussten auch bekennen, dass es hier und da doch etwas Schwierigkeiten gibt, weil zum Beispiel manche Könige gleichzeitig regiert haben, um nur einen Punkt zu nennen. Es gibt auch noch andere Schwierigkeiten, aber die Linie an sich kann man sehr genau verfolgen. Und diese Linie ist die Linie des Christus. Nun, das alles ist damals niedergeschrieben worden, um den Juden als Beweis zu zeigen, zu sagen, zu klarzustellen, seht, das ist doch diese Linie. Daher kommt der Christus. Vielleicht noch ein kurzer Gedanke. Die beiden Ahnennachweise unterscheiden sich etwas. Und zwar nach Matthäus haben wir die Linie des Josefs. Nun werden manche natürlich jetzt sagen, ja, aber er kam ja noch nicht von Josef. Natürlich kam er nicht von Josef. Er war der Sohn der Maria, aber beide, Josef und Maria, kamen aus der Nachkommenschaft Davids. Und deshalb finden wir bei Matthäus die Linie des Josef. Sie führt auch etwas anders über Salomo. Und bei Lukas die Linie der Maria. Die führt auch etwas anders, und zwar über Nathan. Aber beide kommen dann auf David zurück. Man spricht von dem juristischen und von dem anderen, von der anderen Linie, der menschlichen Linie, die dann auf Maria geführt hat. Aber für Matthäus war die väterliche Linie von entscheidender Bedeutung, weil der Jesus nach dem Gesetz praktisch von Josef adoptiert wurde. Und auch ein Adoptivsohn hatte Anspruch auf den Königsthron. Ich denke, das sind natürlich etwas juristische Fragen, aber die Juden haben das schon verstanden, und für die Juden waren das schon entscheidende Hinweise. Also wir sehen, diese Juden hatten sich schon Gedanken gemacht, aber sie waren der Sache nie richtig auf den Grund gegangen. Und das ist eine entscheidende, wichtige Voraussetzung, wenn wir uns mit entscheidenden Fragen der Heiligen Schrift beschäftigen. Dass wir einer Sache auf den Grund gehen. Auch im Blick auf die Abstammung des Christus. Nun, diese Frage finden wir im nächsten Abschnitt noch einmal. Und zwar haben wir dann ein trauriges Beispiel der ungläubigen Herzen, und zwar hier bei den Pharisäern, die eine total ablehnende Haltung dem Herrn gegenüber eingenommen haben. Man wollte ihn verhaften, man sandte die Diener aus, sie kamen zurück, ganz eingenommen, und zwar mit der Feststellung, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Also das war unmöglich für sie, den Herrn gefangen zu nehmen. Und das löste bei den Pharisäern und Schriftgelehrten doch dann auch eine ganz merkwürdige Feststellung aus. Und zwar in Vers 47 heißt es, da antworteten die Pharisäer, seid ihr denn auch verführt? Und dann kommt etwas, was eigentlich etwas deutlich macht von der Überheblichkeit dieser Pharisäer, indem sie sagen, hat wohl jemand von den Obersten von ihnen geglaubt oder von den Pharisäern? Lieben, welch eine Überheblichkeit spricht aus diesen Worten. Denn es heißt ja mit anderen Worten, wenn wir das nicht glauben, stimmt es bestimmt nicht. Nur was wir haben, das stimmt. Lieben, war das nur die Haltung der Pharisäer? Ich denke, wir sollten auch hier einmal fragen, was hat dieses Wort uns zu sagen? Merken wir, so überheblich und von sich eingenommen waren diese Menschen damals, dass sie Maßstab aller Dinge waren. Paulus gebraucht einmal ein ähnliches Zeugnis. Ich glaube, im 2. Korintherbrief spricht er von falschen Lehrern. Und dann sagt er, es gibt unterschiedliche Maße, die man sich nehmen kann. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass man sich an anderen messen kann. Und im Allgemeinen schneidet man gut ab. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich an sich selbst misst. Und dann ist man immer der Beste. Logisch. Aber es gibt noch eine andere Maßeinheit. Und die sollten wir gebrauchen. Dass wir uns am Herrn messen. Und dann liegen wir ganz unten. Hier diese Pharisäer, sie haben sich an sich selbst gemessen. Sie waren die Besten, die Größten. Wir sollten die letzte Möglichkeit des Maßnehmens gebrauchen und uns am Herrn messen. Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Welch ein vernichtendes Urteil. Man darf sagen, wo Überheblichkeit ist, da ist auch im Allgemeinen Selbstbetrug. Man betrügt sich selbst. Was diese Leute sagen, war ihre Logik. An sich verständlich. Wenn man das Gesetz nicht kennt, kann man es nicht halten. Und wenn man es nicht hält, ist man verflucht. Das wäre jetzt die menschliche Logik. Aber es war eine Logik, die an ihnen vorbeiging. Wenn sie so diese Schlussfolgerungen gezogen hätten, dann hätten sie sich mit einstufen müssen. Denn sie haben das Gesetz auch nicht beachtet. Merken wir, wohin ein Mensch kommen kann, nicht nur damals, auch heute, dass man sich tatsächlich selbst betrügt, die Maßlatte immer an andere hält und sich selbst nicht unter die Maßlatte stellt. Das war die furchtbare Sünde dieser Schriftgelehrten und Pharisäer. Das Volk ist verflucht. Einfach, kurz und bündig, sie nicht. Dabei standen sie genauso unter dem Fluch. Denn da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Meine Lieben, es ist schon eine besondere Gnade gewesen, dass Paulus zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Meine Lieben, unter den Jüngern hat es wohl keinen gegeben oder unter den Aposteln, der so einen klaren Blick später hatte, wie gerade ein Saulus von Tarsus. Und der hatte genau dieselbe Meinung. Das sollten wir beachten. Ein Mann, der genau so geurteilt hat, wie hier diese Obersten und die Pharisäer. Aber dann hat Gott ihm die Augen geöffnet. Und dann stellte er sich bewusst unter das Urteil Gottes. Und er zeigte die Unmöglichkeit, vor Gott bestehen zu können. Aber wir haben hier dann auch noch eine schöne Ermunterung, indem jetzt ein Nikodemus plötzlich in Erscheinung tritt. Nikodemus, wir kennen ihn, haben ihn kurz betrachtet, Jesaja Kapitel 3, er kam bei der Nacht. Er hat sich Gedanken gemacht und wir dürfen annehmen, dieses Gespräch hat ihn nicht losgelassen. Das ist mit ihm gegangen. Da hat er sich Gedanken gemacht. Und jetzt wird hier pauschal geurteilt, hier über den Herrn Jesus, über die Volksmenge. Der Nikodemus ist innerlich empört. Das heißt hier, da spricht Nikodemus, der einer von ihnen war, aber doch eine andere Haltung hat. Ein Mann gerecht denkend. Und da kommt der Widerstand jetzt gegen seine Genossen. Und er kommt dann zu einer Feststellung und sagt, richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Ist das überhaupt nach dem Gesetz, was wir oder ihr hier macht? Dass ihr einfach von oben herab hier einen Menschen verurteilt und sogar verflucht und verdammt, ohne euch überhaupt einmal ein Urteil über diese Menschen zu bilden und auch über den Herrn zu bilden? Hier ergreift vorsichtig ein Nikodemus Partei, auch für den Herrn. Und die Juden, seine Zeitgenossen, waren auch darüber etwas empört. Sie antworten und sprachen, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsch doch nach, ob aus Galiläa ein Prophet aufgestanden ist oder aufsteht. Meine Lieben, diese Pharisäer haben sich geirrt. Es ist tatsächlich ein Prophet aufgestiegen aus Galiläa. Aber den konnte man in Juda sowieso nicht gut leiden. Das war Jona. Jona kam daher. Also wenn sie geforscht hätten, hätten sie festgestellt, es gab tatsächlich einen. Und dann schließt dieser Abschnitt und da heißt es, ein jeder ging nach seinem Hause, Jesus aber ging nach dem Ölberg. Ich sagte schon, dass in manchen Handschriften dann dieser Vers und auch die nachfolgende Begebenheit von der Ehebrecherin nicht steht, aber viele Bibeln haben es doch aufgenommen, weil man eben nicht genau weiß, ist es nun göttlich inspiriert oder nicht. Aber ich denke, diese Begebenheit kann auch als eine sehr schöne Einleitung betrachtet werden für die Belehrungen, die wir dann später im 8. Kapitel finden. Da geht es tatsächlich auch um die wunderbare Offenbarung der göttlichen Gnade. Von daher kann diese Begebenheit auch so eine Art Einleitung darstellen zu der nachfolgenden Belehrung. Nun, es ist eine ganz bekannte Begebenheit, die eigentlich keiner großen Erklärung bedarf. Die Juden hatten, oder die Pharisäer hatten hier eine Frau ergriffen, und zwar im Ehebruch. Nun, man darf schon annehmen, dass das alles stimmte, dass das nicht nur gestellt war. Aber manche sagen auch mit Recht, wenn man die Frau hier ergriffen hatte im Ehebruch, dann hätte man ja logischerweise auch den Mann ergreifen müssen. Wo war der Mann? Also man brachte nur die Frau, aber nicht den Mann. Ich denke schon, das ist sehr merkwürdig. Warum verurteilte man nur die Frau? Und sehr oft nur die Frauen. Bis zur heutigen Stunde. Das ist eine Feststellung, die man leider sehr oft machen muss. Auch in unserer heutigen Zeit. Warum legt man nicht so enge Maßstäbe auch an das andere Geschlecht? Aber das nur nebenbei. Man fragte ihn, Lehrer, diese Frau ist in Ehebruch auf der Tat selbst ergriffen worden. Und nach dem Gesetz muss sie natürlich gesteinigt werden. Aber nicht nur die Frau, der Mann muss genauso gesteinigt werden. Also hier ging es nicht um Wahrheiten des Gesetzes. Hier ging es, wie es auch Johannes hier ganz klar hinzufügt, einfach um eine Versuchung. Denn sie versuchten ihn, auf dass sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Meine Lieben, denn hier haben wir so etwas Ähnliches wie an anderer Stelle. Irgendwie muss er jetzt die Farbe bekennen. Und jede Aussage kann entsprechend ausgelegt werden. Wir haben so etwas Ähnliches bei der Frage, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu bezahlen? Hätte er ja gesagt, war es falsch, hätte er nein gesagt, wäre es auch falsch gewesen. Und wir kennen die Antwort, die alle damals doch verblüfft hat. Hier haben wir was Ähnliches. Genau etwas Ähnliches im Blick auf diese Frau. Hätte der Jesus gesagt, selbstverständlich, die Frau muss gesteinigt werden. dann hätte man ihm die Frage stellen können, und wie ist das mit deiner Barmherzigkeit? Ich denke, du bist doch so gnädig und barmherzig. Und jetzt verurteilst du sowas. Hätte er gesagt, nein, dann hätte man ihm gesagt, und wie ist es mit der Gerechtigkeit? Du sprichst doch immer wieder von der Gerechtigkeit, wo bleibt die denn? Also man hatte das schon sehr gut ausgedacht, aber man hatte nicht mit dem Herrn gerechnet. Und hier merken wir wieder etwas von der wunderbaren Weisheit unseres Herrn. Zunächst einmal reagiert er überhaupt nicht, sagt gar nicht. Sondern er bückt sich auf die Erde und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Nun, man kann sich schon vorstellen, dass die Pharisäer zunächst einmal sehr erstaunt waren und sich Gedanken gemacht haben, was soll das Ganze bedeuten? Der bückt sich auf die Erde und schreibt hier etwas auf die Erde. Aber ob diese Haltung des Herrn Jesus ihnen nicht doch bald etwas zu sagen hatte? Denn einige von ihnen kannten die Schriften. Und was stand da im Propheten Jeremia? Da stand etwas von auf die Erde schreiben. Und zwar im Propheten Jeremia, Kapitel 17. Ich lese einmal im Zusammenhang, Thron der Herrlichkeit, Höhe, Vers 12. Von Beginn, du Ort unseres Heiligtums, Hoffnung Israels, Herr, alle, die dich verlassen, werden beschämt werden, und die von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Born lebendigen Wassers, Herr, verlassen. Ob einige Juden daran gedacht haben, dass sie auch dazu gehörten? Sie wurden auf die Erde geschrieben. Und dann kommt hier die Frage, als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, da richtet der Herr sich auf. Und dann stellt er ihnen eine Frage. Und diese Frage war dann anders, dass doch der eine oder andere innerlich getroffen wurde. Und zwar die bekannte Antwort, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf ihn. Nun, wenn sie ehrlich waren, mussten sie sagen, keiner ist ohne Sünde. Herr Jesus will damit nicht grundsätzlich sagen, dass der Mensch überhaupt kein Recht hätte, zu urteilen und zu entscheiden. Denn dann hätten wir alle kein Recht. Dann hätten selbst die weltlichen Gerichte kein Recht. Ich denke, darum geht es hier nicht. Hier geht es um die entscheidende Frage, haben wir wirklich ein Recht? Und so über andere zu stellen, dass wir Steine aufnehmen und werfen. Herr Jesus geht dann nicht näher darauf ein, er lässt sie ruhig beim Überlegen, und dann wiederum bückt er sich nieder und schrieb auf die Erde. Und dann heißt es, einer nach dem anderen verließ den Platz. Vom Ersten, vom Obersten bis zum Kleinsten, zum Jüngsten. Jemand hat einmal gesagt, wir wissen natürlich nicht, was der Herr geschrieben hat. Das weiß man nicht. Es hat manche Spekulationen gegeben, was der Herr hier wohl geschrieben hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass mancher doch dem Herrn so etwas über die Schulter geschaut hat. Vielleicht wäre es sogar möglich, sage möglich, dass der Herr so manche Namen hier hingeschrieben hat. Und hinter den Namen die Sünden. Stellen wir uns einmal vor, das würde heute so geschehen. Und da würde plötzlich mein und dein Name erscheinen. Und dahinter dann, was wir vielleicht einmal vor 10, 20, 30 Jahren gemacht haben. Ob wir dann nicht auch schnellstens diesen Platz verlassen würden. Sie hauten alle ab. Da blieb nur noch die Frau übrig. Als der Herr dann umherschaute, da waren alle verschwunden. Als aber Jesus sich aufrichtete, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie konnten es nicht. Sie waren nicht in der Lage. Ihr Gewissen war getroffen. Denn hier wird offenbar, das war keine echte Frage gewesen. Hier ging es nur um Selbstrechtfertigung. Und wie groß und wie furchtbar diese Sünde, wenn man nur das Vergehen anderer dazu benutzt, um sich selbst in der Scheingerechtigkeit zu sonnen. Und das liebt der Mensch. Der Mensch liebt die Sünden anderer, um sich hinter diesen Sünden dann verstecken zu können, obwohl er selbst ein Sünder ist. Wo sind sie? Alle weg. Und dann sagt der Jesus, so verurteile auch ich dich nicht. Aber diese Verse oder diese Aussage sollten man nicht missverstehen. Es bedeutet kein absoluter Freispruch. Sondern er sagt, ich verurteile dich jetzt auch nicht. Aber dann fügt er etwas hinzu und das ist die entscheidende Aussage. Gehe hin, sündige nicht mehr. Sünde war da. Aber ein Mensch braucht nicht verurteilt zu werden. Und er braucht nicht zu sterben, weil er gesündigt hat. Wir haben uns an diese Tatsache wiederholt anhand des Evangeliums nach Johannes erinnert. Ein Mensch kommt nicht in die Verdammnis, weil er gesündigt hat. Und der Jesus sagt, jede Sünde kann vergeben. Ob das Ehebruch ist, ob das Mord ist, oder welche Sünden man jetzt auch nennen würde. Meine Lieben, sie stehen letztlich alle nach dem Gesetz auf der gleichen Stufe. Denn wer ein Gebot übertritt, gleichgültig welches, ist des ganzen Gesetzes schuldig. Natürlich gibt es einen Unterschied in dem Schuldmaß. Aber im Blick auf die Ewigkeit ist die Frage gar nicht so entscheidend. Ein Lügner ist ebenso dem ewigen Gericht verfallen wie ein Ehebrecher oder ein Mörder. Der eine ist genauso gut verloren wie der andere. Aber der eine kann genauso gut wie der andere, ohne Vorbedingungen, die wunderbare Gnade des Herrn erleben und erfahren. Aber man muss kommen. Wir wissen nicht, ob die Frau gekommen ist. Wissen wir nicht. Vielleicht anzunehmen. Aber wir sollten kommen. Wir sollten nicht uns verstecken hinter anderen und dann vielleicht zu der Schlussfolgerung kommen, wenn ich so alle Leute betrachte, dann schneide ich noch sehr gut ab. Das nützt nichts. Wir müssen eine Gerechtigkeit haben, mit der man vor Gott bestehen kann. Und diese Gerechtigkeit finden wir nur in und durch Jesus Christus. Der Glaube vermittelt uns diese wunderbaren Wahrheiten. Der Glaube vermittelt uns eine solche Stellung. Und das sollten wir auch wieder aus dieser Begebenheit lernen. Der Herr bietet das Wasser an. Erinnern wir uns noch einmal an die Eingangsworte. Da stand Jesus. Da steht der Herr, wer zu mir, wenn jemand dürste, so komme er zu mir. Es steht hier nicht, der gehe zu der Kirche oder zu der Kirche. Meine Lieben, das rettet mich. Zu ihm. Wir müssen zu dem Herrn Jesus kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Aber bei ihm finden wir das, was wir brauchen. Und ich bin überzeugt, hier sitzen viele, die das aus Erfahrung sagen und bezeugen dürfen, und zwar dankbar bezeugen. Dass sie Frieden und wirkliche innere Freude finden durften durch die Vergebung in dem kostbaren Blute Jesu Christi. Ein wunderbares Angebot Gottes. Ist noch jemand hier, der diese herrliche Vergebung in Christo Jesu nicht hat? Noch ist Zeit. Wir wissen nicht, wie lange. Wir wollen doch darüber nachdenken und dieses Angebot der Gnade auch wirklich bewusst, ganz persönlich in Anspruch nehmen. Das bringt Freude, das bringt Friede und das bringt eine gesicherte Zukunft. Der Herr möchte es uns, auch dir, ganz persönlich schenken.